Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Das lesen wir im 1. Timotheusbrief, 6. Kapitel, 7. Vers. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 Sekunden, nachdem wir gestorben sind, wissen wir definitiv, dass die Erde nur eine Durchgangsstation auf unserer Reise nach Hause war. Im gleichen Augenblick wissen wir auch, was auf dieser Reise wirklich wichtig war und was nicht. Plötzlich sehen wir alles mit klaren Augen und wissen genau, wie wir hätten leben sollen. Allerdings müssen wir nicht warten, bis wir gestorben sind, um zu erfahren, wie wir hätten leben sollen. Der Herr hat uns sein Wort gegeben, damit wir wissen, was er von uns erwartet. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir überhaupt fähig sind, das Leben zu führen, das er von uns möchte. Denn alleine würden wir uns nur vergeblich abstrampeln. Wir haben die Wahl. Entweder wir legen die Scheuklappen bereits hier auf der Erde ab oder wir warten, bis sie uns nach dem Tode abgenommen werden. Doch dann wird es zu spät sein, um zurückzugehen und unser Leben zu ändern. Möge das, was wir 5 Sekunden nach unserem Tod als das Wichtigste erkennen, doch bereits jetzt für uns zum Wichtigsten werden. Beim ersten Gemeinschaftsgottesdienst vor einigen Wochen ging es um Treue im Kleinen. Das heutige Thema, würde ich sagen, ist eine Fortsetzung davon. Kurt hat es schon gesagt, das Thema ist, sind wir Eigentümer oder Verwalter unseres Lebens? Was verstehen wir überhaupt unter einem Verwalter? Ein Verwalter ist eine Person, die den Haushalt oder den Besitz eines anderen verantwortlich beaufsichtigt. Wir als Gläubige haben die Stellung eines Verwalters. Warum? In 1. Chronik 29,11, wer möchte, kann gerne mitlesen. Dort heißt es, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Wir sind mit dem teuren Blut des Herrn Jesus erkauft. 1. Petrus 1,19. Was wir sind und haben, gehört demnach alles, wirklich alles, unserem Eigentümer. Wir sind lediglich Verwalter dessen, was der Herr uns anvertraut hat. Voraussetzungen für eine gute Verwalterschaft sind Treue, besonders auch im Kleinen, und Ehrlichkeit. Ein echter Jünger Jesu gibt sich Christus ganz hin. In Römer 6,13 heißt es, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und in Römer 12,1 lesen wir, etwas weiter im Römerbrief: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, da sind die Schwestern selbstverständlich eingeschlossen, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist demnach nicht lediglich dann, wenn wir uns hier am Sonntag treffen, sondern findet jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag in unserem Alltag statt. Was verwalten wir denn überhaupt? Ich habe einige Punkte herausgearbeitet. Der erste wäre unseren Leib, unseren Körper. In 1. Korinther 6, 19 und 20, ich warte noch kurz, wer mitlesen will. Dort heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott mit eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Was für gewaltige Aussagen! Ist uns das überhaupt bewusst? Achten wir darauf? Hier geht es nicht um irgendeine nutzlose Askese, sondern darum, dass unser Leib und unser Geist dem Herrn gehören und wir ihn damit auch ehren sollen. Tun wir das, indem wir möglichst nicht rauchen, denn es schadet unserem Körper, wenig Alkohol konsumieren, maßvoll essen und uns auch gesund bewegen. Achten wir auch darauf, mit welchen Dingen wir unser Herz füllen. Wenn wir lesen, im Internet surfen, vor dem Fernsehbildschirm sitzen oder uns an Klatsch und Tratsch beteiligen. Könnte ich bei dem, was ich gerade tue, den Herrn Jesus so ohne weiteres neben mir Platz nehmen lassen? Für mich ist das ein guter Gradmesser. Zweitens verwalten wir ein ganz kostbares Gut, was uns vermutlich oft gar nicht so bewusst ist, nämlich Zeit. Im Psalm 90, 12 rät Gott uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Und in Epheser 5, 16 werden wir aufgefordert, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen, auszukaufen, die uns zur Verfügung steht. Die Bibel betont immer wieder, wie kurz unser menschliches Leben ist, wie Gras oder Blumen, die verwelken oder ein Hauch. Deshalb lasst uns die Zeit nicht vergeuden, sondern für den Herrn gebrauchen. Eine kleine Nebenbemerkung, dass ich nicht falsch verstanden werde. Der Herr Jesus ist kein Sklaventreiber. Wir dürfen uns ganz sicher auch ausruhen, Ferien machen und uns an der Natur erfreuen. Aber immer wieder sollten wir in diesem Zusammenhang ebenso auch unsere Zeit immer wieder überprüfen, was uns der große Räuber ist. Zum Beispiel schlechte Organisation, Einteilung, Handy, Fernsehen, Internet und so weiter. Drittens verwalten wir Gaben. Der Herr hat uns, unseren Verstand, besondere Fähigkeiten, körperliche Begabungen und unser Aussehen gegeben. Auch wenn sich Menschen diese Dinge meist als eigenen Verdienst anrechnen. Jeder Gläubige hat außerdem eine oder mehrere Gaben bekommen. Zum Beispiel die Gabe des Dienens, des Lehrens, der Ermahnung, der Hirtengabe, die Gabe des Gebens oder der Barmherzigkeit. Alle diese Gaben sind mir und dir vom Herrn gegeben, um sie für den Leib Jesu, für die Gemeinde zu gebrauchen, nicht zum Selbstzweck. Das würde der Absicht Gottes völlig widersprechen. Viertens verwalten wir Gottes Wort, die Wahrheit. Ein kleines Mädchen blätterte in einer von Staub bedeckten Familienbibel und fragte: Mama, ist die Bibel nicht Gottes Wort? Gewiss, mein Kind, antwortete die Mutter. Dann sollten wir sie Gott zurückgeben. Wir lesen ja doch nicht darin. Ich gehe mal davon aus, dass deine Bibel nicht vom Staub bedeckt ist. Wenn wir, wie ich das von allen hier hoffe, das Wort Gottes, das Evangelium kennen, sind wir mit einem Hausbesitzer zu vergleichen, der einen Schatz besitzt. Matthäus 13, 52. Diesen Schatz sollen wir allerdings nicht für uns behalten, sondern mit anderen Menschen teilen. Wenn andere Menschen diesen Schatz auch lediglich ganz für sich behalten hätten, würde keiner von uns hier sitzen bzw. hier oben stehen. Der bekannte Atheist Ben Gillette erzählt, wie nach einer seiner Comedy-Shows ein Geschäftsmann, Hans, das war vermutlich ein Gideon, auf ihn zutrat und ihm ein neues Testament reichte. Es war wirklich wunderbar. Ich denke, er wusste, dass ich Atheist bin. Aber er war nicht passiv, sondern schaute mir direkt in die Augen und gab mir die Bibel. Ich habe schon immer gesagt, dass ich diejenigen nicht respektiere, die nicht missionieren. Wenn du glaubst, dass es Himmel und Hölle gibt, Menschen auf dem Weg ins Verderben sind und kein ewiges Leben bekommen und trotzdem meinst, ich denke, es ist es nicht wert, ihnen davon zu erzählen, weil es peinlich werden könnte. Wie sehr musst du jemanden hassen, dass du ihm nicht von der Möglichkeit erzählst, ewiges Leben zu erhalten? Weißt du, wenn ich zweifellos davon überzeugt wäre, dass ein Truck, ein Lastwagen, auf dich zufahren würde, würde ich dich von der Straße zerren. Diesem Mann war ich so wichtig, dass er mich evangelisierte und mir eine Bibel gab. Wie wichtig sind dir und mir die Menschen in meinem Lebensbereich? Fünftens, schließlich verwalten wir unseren Reichtum. Die Gefahr, materiellen Besitz höher zu bewerten als geistliche Werte, ist selbst bei Gläubigen ziemlich groß. Wir werden entweder von unseren Besitztümern oder vom Herrn Jesus beherrscht. Wir können nicht beiden Herren dienen, wie Christus in Lukas 16, 13 gesagt hat. Geld kann zu einem Feind werden, wenn wir es missbrauchen. Es wird zu einem Freund, wenn wir es für die Ewigkeit einsetzen. In Sprüche 3, 9 und 10 heißt es: Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Wie der erste Teil der Ernte vom Volk Israel Gott gegeben wurde, so sollen wir den ersten Teil unseres Einkommens für den Herrn beiseite legen. Leider bekommen die Menschen oft den Eindruck, dass unser Herr immer bedürftig ist und unter Geldmangel leidet. Doch nirgends wird uns im Wort Gottes berichtet, dass Jesus bei irgendeiner seiner Versammlungen je öffentlich Geld gesammelt oder um Geld gebeten hätte. Die ersten Jünger zogen in die Welt und nahmen nichts von den Heiden. 3. Johannes 7. Welch ein Unterschied zu heute, wo oft um Geld gebettelt und an unser Mitleid appelliert wird. Aber wie sollen wir nun geben? Viele Gläubige haben seit Jahrhunderten den Zehnten als Minimum gegeben. Sollen wir uns auch daran orientieren? A. Der Zehnte wurde bereits gegeben, als es das Gesetz Mose noch gar nicht gab. Das sehen wir bei der Begegnung von Abram, so hieß er damals noch, mit Melchisedek in 1. Mose 14, 20. Dort heißt es: Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. B. Im Namen des Gesetzes wurde der Zehnte gegeben. Das lesen wir unter anderem in 3. Mose 27, 30. Dort heißt es: Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Auch zur Zeit der Evangelien wurde von den Juden der Zehnte gegeben, auch wenn eine selbstgerechte Haltung mit diesem Brauch Hand in Hand ging. In Lukas 11, 42 sagt Jesus: Aber wehe euch, Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. C. Nach Pfingsten, der Entstehung der Gemeinde Jesu, wurde offensichtlich nach einem anderen Prinzip gegeben. Weder in der Apostelgeschichte noch in den Briefen wird der Zehnte erwähnt. In 1. Korinther 16, 1 bis 2, wo es um die Spendensammlung für die Gläubigen in Jerusalem ging, wurden die Gläubigen aufgefordert, regelmäßig an jedem ersten Wochentag ohne Ausnahme ein jeder unter euch systematisch lege etwas beiseite und sammle und ihren Verhältnissen entsprechend, je nachdem er gedeihen hat, zu geben. Von welcher Motivation sollten wir uns als Nachfolger Jesu beim Geben bestimmen lassen? Vom mosaischen Gesetz? Nein, sicher nicht, sondern von unserer Hingabe an Christus. Sollte ich als Christ, der unter der Gnade steht, weniger geben als ein Jude, der unter dem Gesetz steht? Unsere Motivation soll das Innerliche bewegt werden durch den Heiligen Geist sein, nicht der äußere Zwang oder das Drängeln von festgelegten Regeln. Auch wenn unser Geld der eigenen Gemeinde oder anderen Menschen zugute kommt, sollen wir dem Herrn geben, nicht in erster Linie für Projekte, Personen oder Organisationen. Ein paar Tipps für den Umgang mit Geld. Bete, wie viel und wem du geben sollst, und vermeide möglichst impulsive Entscheidungen. Hole eventuell Rat bei erfahrenen Christen. Lassen wir die Spendenaufrufe, die fast täglich mit der Post ins Haus flattern, nicht gleich als Stimme Gottes deuten. Unterstütze diejenigen, die sich ganz auf den Herrn verlassen und nicht permanent um Geld betteln. Vermeide es, Organisationen Geld zu geben, die hohe Kosten für verschwenderische Werbung oder teure Bauprojekte haben. Vorsicht vor Menschen, die versuchen, durch Bilder hungernder Waisenkinder Geld locker zu machen oder uns als Belohnung für unser Geben Gewinn versprechen. Und gib dort, wo zumindest auch das Evangelium weitergegeben wird. Denn was hilft es letztendlich den Menschen, wenn sie lediglich satt werden, ein Dach über dem Kopf haben, aber niemals von Christus, dem Retter und Herrn, erfahren? Es hört sich zwar jetzt vielleicht hart und krass an, aber ohne Christus werden sie gut versorgt in der Hölle landen. Wie sollen wir als Haushalter verwalten? Immer wieder betont das Neue Testament die Treue, zum Beispiel der treue Knecht in Kolosser 1,7 oder auch Kolosser 4,7. Der Herr Jesus sagte in Lukas 16,10, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Kleine und größere Dinge stellen uns da immer wieder auf die Probe. Und der Herr stellt an unserem Umgang mit materiellen Dingen fest, ob wir Verantwortung für geistliche Dinge übernehmen können. In Lukas 16,11, der direkt danach folgt, sagt er: Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Je mehr uns anvertraut wird, desto größer wird natürlich auch unsere Verantwortung. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Lukas 12, 48. Was sind nun Hindernisse, die uns im Weg stehen, treue Haushalter zu sein? Da ist zuerst unser Egoismus, der von Natur aus nicht gerne teilt. Unser Begehren nach immer mehr, anstatt mit dem zufrieden zu sein, was der Herr uns gegeben hat. Oft sind wir stolz, anstatt demütig zu sein in dem vollen Wissen, dass alles, was wir sind und haben, sein Geschenk ist. Halten wir uns da doch immer wieder 1. Korinther 4, 7 vor Augen. Dort heißt es: Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Sind wir nicht häufig viel zu wenig dankbar dem Herrn gegenüber? Ich denke, würde jeder Ja sofort sagen. Warren Wiersbe, den ich besonders schätze wegen seiner Kommentare zum Alten Testament, hat einmal geschrieben: Wenn wir aufhören, Gott zu fürchten und seine reiche Fürsorge für uns nicht mehr schätzen, werden wir stolz und fangen an, seine Segnungen als selbstverständlich hinzunehmen. Dann muss uns der Herr züchtigen, um uns daran zu erinnern, dass er der Geber aller Gaben ist. Ein weiteres Hindernis, ein treuer Haushalter zu sein, kann unsere Ängstlichkeit sein, dass wir uns vielleicht sogar permanent Sorgen machen über Dinge, die dann meistens doch nie eintreten. Schreiben wir uns doch einmal all das auf, was uns Sorgen macht, und schauen nach einer Weile nach, was tatsächlich von diesen Sorgen auch eingetreten ist. Wir werden vermutlich feststellen, dass vielleicht ein oder zwei Dinge von 30 dann wirklich eingetreten sind. Über 28 haben wir uns dann unnütze Sorgen gemacht. Lasst uns doch noch viel mehr dem Herrn vertrauen, der unsere Bedürfnisse genau kennt und versprochen hat, dass er uns durchträgt und versorgt. Er ist absolut treu. Kaya und ich und sicher noch einige hier im Raum können das bezeugen. Sind wir nicht häufig kurzsichtig und schauen zu sehr auf die Dinge dieser Welt, anstatt unser großes Ziel im Blick zu haben? Was gibt es denn Erfüllenderes, als für und mit Christus in dieser Welt zu leben? Wie werden wir als Haushalter einmal beurteilt? Jeder Manager oder Verwalter muss erwarten, dass er von seinem Vorgesetzten beurteilt wird. Das ist auch bei uns nicht anders. In 2. Korinther 5, 10 heißt es: Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Hier geht es um die Beurteilung unseres Lebens und Dienstes als Verwalter der Gaben Gottes. Das ist kein Gericht über unsere Sünde, denn das fand bereits auf Golgatha statt. Unser Fundament ist Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk. 1. Korinther 3,11, dort heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir weise auf dieses Fundament bauen. Wenn wir gut und richtig bauen, erhalten wir sogar eine Belohnung. Wenn nicht, leiden wir Schaden, was aber nicht heißt, dass wir unsere Rettung verlieren. Wer eine Bibel hat, schlagen wir vielleicht dazu noch ganz kurz 1. Korinther 3, 12 bis 15 auf, damit wir da Klarheit haben. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Möchte jemand wie durchs Feuer hindurch gerettet werden? Ich glaube nicht. Hier geht es aber allein um die Frage, wie wir mit dem umgegangen sind, was der Herr uns anvertraut hat. Nach unserem Tod werden wir nicht mehr die Möglichkeit haben, unseren Glauben zu leben und dem Herrn in dieser verlorenen Welt zu dienen. Wir können unser Leben nicht noch einmal leben. Der Tod ist im wahrsten Sinne der Schlussstrich. Es gibt keine Ausnahme. Wenn wir es bis dahin versäumt haben, unsere Kraft, unsere Zeit, unseren Besitz für die Ewigkeit nutzbar zu machen, haben wir versagt. Schlicht und einfach versagt. Ich denke, einige von uns kennen den Film Schindlers Liste, wo es eine tief berührende Szene am Schluss des Films gibt, in der Oskar Schindler, der das Leben vieler Juden von den Nazis erkaufte und so viele Juden retten konnte, sein Auto und seine goldene Krawattennadel anschaute und bitter bereute, dass er damit nicht noch mehr Menschen gerettet hat. Schindler hatte seine Möglichkeiten sehr viel besser genutzt als die meisten anderen. Trotzdem wünschte er sich, er könnte noch einmal zurückgehen und sich anders entscheiden. Vielleicht denken wir bei der nächsten größeren Anschaffung, einem Autokauf, den Maledivenferien oder dem Umbau im Haus einmal daran und planen alles eine Nummer kleiner. Was wir mit unseren Mitteln, unserem Willen, dem Verstand, die Zeit, die Kraft, unserem Besitz und so weiter tun, spielt nicht nur 5 Sekunden 5 Stunden, 5 Tage, 5 Millionen Jahre, sondern weitere 5 Millionen Jahre, weitere 5 Millionen Jahre und so weiter aus. Herr Jesus, du hast uns so viel anvertraut. Gib uns Weisheit, sorgfältig und treu in deinem Sinne damit umzugehen. Korrigiere uns, wo wir keine guten Haushalter sind. Lass unser Leben mehr und mehr dir wohlgefällig sein und dich ehren. Amen. Thank you.